Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom PLC Podcast. Heute in der Kategorie Leaders Learning. Und ich freue mich total auf meinen heutigen Gast, denn er blickt auf jeden Fall auf eine ziemlich lange persönliche Gründergeschichte zurück. Und wir wollen da gleich mal zurück in seine Kindheit skippen. Mal gucken, wie weit er uns da blicken lässt. Carsten Puschmann ist bei mir. Hallo Carsten.
Schön, dass ich da sein darf. Freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Carsten. Ja, du bist CEO, Serial Entrepreneur, Early Stage Investor, Digital Advisor. Dein aktuell wichtigstes Unternehmen ist die ScaleNow GmbH mit dem Ziel, nachhaltige, innovative und zukunftsweisende Startups aufzubauen und erfolgreich am Markt zu etablieren. Und damit kennst du dich auf jeden Fall aus, denn du hast schon richtig früh angefangen. Ich glaube, 15 oder 16 bist du gewesen, da hast du quasi dein erstes Startup gegründet. Vielleicht magst du uns da nochmal mitnehmen in die Vergangenheit.
Ja, ich bin irgendwie so ein Enfant terrible, wie man so schön sagt. Also ich stand wie jeder Jugendliche irgendwann mal vor der Entscheidung, ich brauchte Geld. Gehe ich jetzt kellnern oder gehe ich Prospekte verteilen? War Schülersprecher an meiner Schule und habe dann eine Schülerzeitung geschrieben und habe die an meiner Schule verteilt, habe die örtlichen Händler gefragt, ob sie dann bei mir Anzeigen schalten würden und hatte dann die Idee, das Thema insofern zu skalieren, dass ich die Zeitung ja eh schreiben muss und im Nachbardorf wollten die Anzeigenkunden bei mir nicht werben. Dann habe ich erst an verschiedenen Schulen mit Regionalteilen gearbeitet und daraus ist dann in den 90er Jahren mal Deutschlands größte Schülerzeitung geworden und wir haben aus dem Kinderzimmer heraus damals noch in D-Mark so 12, 13 Millionen Mark Umsatz gemacht und haben unsere Schülerzeitung in zwei Bundesländern verteilt. Und da ging es eigentlich schon so los mit dem Gründertum. Also da hat es mich irgendwie gepackt. Meine Schwester war Musterschülerin und meine Mutter hat dann immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hat gesagt, irgendwie stimmt was mit dem Jungen nicht. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, dass so dieses ganze Thema Gründen irgendwie schwierig und nicht unbedingt salonfähig ist, bin aber dann dabei geblieben und habe dann in der Zeit seitdem verschiedenste Firmen gebaut, teilweise verkauft. Viele waren erfolgreich, andere waren nicht so erfolgreich. Also bei mir ist irgendwie so das Ding, mich triggert so der Moment, wenn aus einer Idee ein Unternehmen wird. Und das habe ich mir jetzt für die nächsten 10 Jahre so auf die Karte geschrieben, weil ich halt große Freude habe, so Startups in der Phase Seed, Pre-Seed bis Series A zu entwickeln. Aber nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit Netzwerk, mit Know-how und auch mit Mitarbeitenden. Das heißt, ich habe mir ein kleines Team zusammengestellt, die eben auch Startups in der frühen Phase beschleunigen, damit die alle nicht die Fehler machen müssen, die ich alle gemacht habe. Und das sind einige. Also man kann am Anfang viel falsch machen. Man kann aber, glaube ich, auch insbesondere durch Mentoring Teams beschleunigen und aus der Erfahrung heraus, wenn man drauf guckt, einfach die Fehler, die man selber gemacht hat, dann in seinen Beteiligungen vermeiden.
Du hast gerade schon gesagt, einiges war nicht so erfolgreich. Was würdest du denn sagen? Wann lernt man mehr? Wann lernt man am meisten? Wenn etwas aufgeht, eine Idee wirklich funktioniert oder wenn man auch mal eine Niederlage einstecken muss?
Also ich glaube ehrlicherweise aus Niederlagen und deswegen ist das so in meinem Sprachschatz, rede ich halt von positiven und negativen Erfolg, um sozusagen das negative Wort mit dem positiven Thema Erfolg auch zu belegen. Das heißt, du musst dich ja kritisch als Leader dann auch hinterfragen, woran hat es jetzt gelegen? Weil in der Regel liegt es dann an dir selber, am Timing, ob sozusagen Märkte schon reif für gewisse Themen sind. Ich hatte auch viele Fälle, wo ich gesagt habe, wenn ich da 2 Jahre schneller gewesen wäre, hätte es besser skaliert. Oder wenn ich es 5 Jahre später gemacht hätte, hätte es auch funktioniert. Also du hast ja verschiedene Parameter. Und bei mir ist so mittlerweile so, du musst einen Blick aufs große Ganze haben. Also wenn du dir Startups jetzt heute irgendwie anguckst, musst du gucken, wo sind Megatrends, wo sind die Themen und wo ergeben sich einfach Umstände auf diesem Planeten, die auf gewisse Themen einfach einzahlen und wo sind da Beschleunigungswerte? Also ob das jetzt Klimawandel ist, oder ob das andere Themen sind rund um KI. Also du musst überlegen, sozusagen, welchen Blick hast du auf gewisse Industrien und welche Potenzial oder welche, was wird sich in diesen Industrien durch einfach die fortlaufende Zeit verändern? Und wo ich halt große Freude dran habe, ist eben insbesondere mit Startups in der frühen Phase, die so aufzustellen, dass wir halt mit unseren Ansätzen klassische Industrien disruptieren können, wo aber eben auch die Megatrends drauf einzahlen können. Ich glaube, so aus der Erfahrung heraus, ich hätte gerne vor 20 oder 30 Jahren den Blick auf Dinge gehabt, den ich heute habe, weil dann hätte ich an der strategischen oder an den strategischen Schrauben vielleicht rechts oder links anders modelliert. Aber das ist dann so das große Wort Erfahrung. Und das hat meine Oma mir als Jugendliche auch immer gesagt. Da habe ich gedacht, nee, wieso? Ich bin doch hier irgendwie derjenige, der weiß, wie es funktioniert. Und habe dann eben die Fehler gemacht, die ich auch gemacht habe, und habe auch daraus eben den Bedarf entwickelt, wenn wir jetzt aufs Startup-Ökosystem wieder runterbrechen, dass du als Startup eben auch Support und Mentoring brauchst. Und da sehe ich halt durch die Art und Weise, wie wir jetzt investieren, nämlich mit Advisory Services und Cash in Kombination, dass das, glaube ich, ein beschleunigender Hebel sein wird.
Über das Thema Cash sprechen wir gleich auch nochmal. Du hast gerade damit auch so ein bisschen meine weitere Frage beantwortet, die ich hier trotzdem nochmal in den Raum werfen möchte. Und zwar, woran scheitern die meisten an äußeren Faktoren, die du auch gerade eben beschrieben hast, eben oder am eigenen Fehlverhalten oder an einer inneren Einstellung, am Mindset vielleicht? Was glaubst du?
Ich glaube, der Ursprung aller Überlegungen ist für mich zumindest der Mensch. Das heißt, wenn ich heute über Investments nachdenke, gucke ich mir sehr genau die Gründerin oder den Gründer an. Und ich bin der Meinung, dass ein hervorragender Gründer ein durchschnittliches Geschäftsmodell exekutieren kann, während ein durchschnittlicher Gründer das beste Geschäftsmodell irgendwie der Welt nicht durch die Decke kriegt. Und von daher, glaube ich, geht alles irgendwie vom Menschen aus. Da spielen ganz viele Faktoren dazu, auch wenn ein Unternehmen wächst, welche Mitarbeitenden schließen sich dem Gründer dann an der Stelle an, ist er in der Lage, Netzwerke und Kooperationspartner aufzubauen. Also von daher glaube ich, dass wenn ich drauf gucke, ich frage mich einfach, kann diese Person das, was sie da vorhat, exekutieren, ja oder nein? Und wenn ich dann das Gefühl habe, dann gehe ich ehrlicherweise erst in Details wie Due Diligence etc. und gucke mir das Geschäftsmodell an. Dann ist Vergleichen relativ wichtig, zu sagen, gibt es das schon, wie machen das andere, wie haben die ihre Meilensteine aufgesetzt? Das habe ich vor 20 Jahren auch nicht gemacht und anders gesehen. Da habe ich gedacht, I do it my way. Und wird schon funktionieren. Aber sozusagen in der Analytics vom Business Modeling ist das schon wichtig zu gucken, wie machen das andere und welche Meilensteine haben die wann, wie und warum eingeplant. Und du musst dann halt auch versuchen, das nachzuvollziehen. Und da kannst du jetzt, weil so mal die Startup-Ecosystems in Asien oder in den USA erfolgreicher sind als bei uns in Europa, solltest du eben auch da gucken, wie haben die das vergleichsweise gemacht? Und da kannst du unheimlich viel lernen, ja.
Du hattest das Wort Cash schon in den Mund genommen. Viel dreht sich ja um die Finanzierung, wenn es an Gründung geht. Und ich habe schon mit vielen jungen Menschen aus der Startup-Szene gesprochen, die immer wieder sagen, das mit dem Geld und dem Finanzieren ist eine schwierige Sache am Anfang. Das ist so das, woran es am meisten hakt, wo es meistens dann scheitert und schwierig wird. Das sind so die größten Herausforderungen, die ich zumindest immer wieder erzählt bekomme. Wie siehst du das ganze Thema? Ist es wirklich so, dass da so viel Geld fehlt für junge Startups?
Ja, also diese Woche kam eine neue KfW-Studie raus. Da steht, glaube ich, drin, es fehlen 180 Milliarden für Innovation. So, die Zahl ist natürlich gigantisch, ist aber insofern belegt, als dass Vergleichswerte halt mit USA gesehen zieht. Jetzt auf 24 geschaut, haben wir die Gründungsquote, die wieder leicht ansteigt. Wir haben auch die Investmentquote, die auch leicht wieder ansteigt. Was wir sehen, ist, die Anzahl der Finanzierungsrunden sinkt aber dahingehend. Und wir sehen, dass das Geld eher in Later Stage Investments geht. Das heißt, in der frühen Phase, wo irgendeine junge Person den Entschluss fasst und sagt, ich möchte jetzt gründen, ich möchte meine Idee exekutieren, In dem Bereich fehlt halt Kapital. Es fehlt nicht Kapital im Land. Also wir haben in Family Offices oder wir haben sehr viele vermögende Einzelpersonen. Aber wenn du da wieder reinschaust und fragst, wo investiert ihr denn, dann ist die Asset-Klasse Startup und Innovation da ehrlicherweise überhaupt nicht auf dem Radar. Und das ist was, wofür ich eben auch werbe. Nicht, dass ich sage, ich möchte euer Geld, aber ich möchte das Geld, was wir investieren, dass ihr uns sozusagen da an der Stelle mitgeht und dass wir euch ein Bridge-Making in die Asset-Klasse Startup bauen, weil wir für junge Gründer mehr Kapital brauchen. Was machen die Seriengründer? Die Seriengründer gehen in der frühen Phase zum Fundraising nach Amerika, weil da hast du den Effekt, dass du eine viel höhere Bewertung ansetzen kannst und für den Anteil der Anteile, die du abgeben möchtest, dementsprechend dann viel, viel mehr Geld bekommst. Und in der frühen Phase laufen sich die Gründer in Deutschland hier schon die Hacken ab. Deswegen brauchen wir dringend jetzt aktuell mehr denn je, brauchen wir Family Offices und vermögende Privatpersonen, die sagen, ich sehe es so ein Stück weit sogar als gesellschaftliche Verantwortung in der Lage, in der wir im Moment sind. Wir waren irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg das Silicon Valley und dann können wir uns da sozusagen später auch nochmal über die Wertesysteme der damaligen Gründer unterhalten. Aber ich werbe eben dafür, gemeinsam mit uns eben Kapital zur Verfügung zu stellen, sehr gut die Startups eben auszuwählen da eben entsprechend den Anschluss, den wir jetzt im Standortranking in den letzten 10 Jahren deutlich verloren haben, dass wir da versuchen, wieder auf- und anzuschließen. Also von daher ist das ein Thema und da müssen wir ehrlicherweise ran. Und ich sehe auch die Corporates in der Verantwortung. Also wir haben immer darüber gesprochen, wir müssen die Vernetzung zwischen Corporates und Startups verbessern. Ja, müssen wir. Aber wenn ich dann lese, dass 90% der größten 50 Unternehmen im Dachraum ihre Innovationen outsourcen, dann muss ich an der Stelle einfach mal die Hand heben und sagen, so Leute, dann lasst uns bitte an einen Tisch setzen und Startups gemeinsam bauen. So, da gibt es auch unterschiedliche Modelle, entweder Corporate Venturing Strategien aufbauen, dass man im Prinzip mit den Konzernen gemeinsam Startups entwickelt oder über Themen wie Venture Clienting dann dahin geht, zu sagen, hier sind coole Startups, nehmt die in euren Auftragnehmerpool auf und dadurch, dass die relevante Aufträge in der frühen Phase dann bekommen, werden die eben auch für andere Investoren im Fundraising viel attraktiver. Also da ist ehrlicherweise super viel zu tun und weil ich das so sehe, beschäftige ich mich da jeden Tag mit und muss jetzt sagen, so wie die letzten 2 Jahre, ich komme da gut voran, weil es viele vermögende Familien gibt, die eben sagen, ich kann den Gedanken teilen, Carsten, und ich habe Bock, dich da an der Stelle zu unterstützen.
Wenn du mit denen an einem Tisch sitzt, wie machst du denen denn dann Mut, wirklich auch in diese Corporate Startups zu investieren und das nicht auszusourcen? Also welche Fähigkeiten, welche Skills gibst du denen dann an die Hand?
Ja, also bei den Corporates gehe ich halt mit einer Truppe rein und sage, okay, eigentlich wie in der Analytics von einem Startup-Business-Modell und sag, wo steht der Mittelständler gerade? Also wie entwickelt sich nach Prognosen und Studien die Branche? Wo liegen Innovationspotenziale? Da machen wir Innovationsworkshops gemeinsam mit dem Mittelständler oder mit dem Konzern und identifizieren die Innovationspotenziale. Und wenn wir die sozusagen in Einigkeit dann erarbeitet haben, geht es ja darum zu sagen, okay, erster Blick wäre aufs Startup-Ecosystem. Welche Startups zahlen auf das Innovationspotenzial ein, was du, liebes Unternehmen, hier identifiziert hast? An denen könntest du dich dann beteiligen und könntest die Lösung, die da entwickelt wird, in dein eigenes Unternehmen holen, weil Innovation im Unternehmen meistens oder in Großkonzernen schwierig ist. Deswegen eben Quote 90% sourcen ihre Innovationen aus. Und das zweite Thema, wenn man das nicht möchte oder da vielleicht den Mut noch nicht fasst, kann man sich auch über Themen wie Venture Clienting an das Thema auch ranrobben. Da suchen wir dann Startups, die ich als Mittelständler oder Konzern eben beauftragen kann. Und wenn sozusagen jetzt ein junges Startup Aufträge zum Beispiel von einem DAX-Konzern hat, dann führt das dann bei dem Startup dazu, dass die Bewertung sich verbessert und durch diese Auftragsbeziehung mit dem DAX-Konzern oder dem großen Mittelständler wird das Fundraising halt aus den klassischen Investoren-Szenarien für das Startup auch einfacher. Und deswegen sehe ich da also nicht nur Family Offices und Privatpersonen in der Verantwortung, in die Asset-Klasse zu investieren, sondern ich sehe auch die großen Mittelständler und die Konzerne in der Verantwortung, sozusagen diese Gedanken mit uns vorzuschreiben und da auch an der Stelle die Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn jetzt aktuell wie die Woche bei VW, ich habe es gestern irgendwie in der Bildzeitung gelesen, wenn VW hustet, bekommt Deutschland die Grippe. Und wenn du das runterbrichst eben auf Innovation, also so Konzerne wie Volkswagen, wenn die wackeln, da geht unheimlich viel Geld auch in die Start-up-Situation Robotics beispielsweise rein. Und wenn das wegfällt, dann sozusagen fällt auch die Relevanz eines Kanals in Deutschland halt weg. Also wir sind da wirklich an einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen hier über dieses Thema Wirtschaftswende das Land gedreht bekommen. Und da gehört meines Erachtens eben auch, wenn man sich die Zeit eben an das deutsche oder an das deutsche Wirtschaftswunder zurückdenkt, dass man halt mit neuen disruptiven Modellen und Ehrgeiz, Fleiß und Disziplin neue Themen einfach aufbaut. Und da müssen wir die Stakeholder jetzt zusammenführen. Das heißt, diejenigen, die investieren können, die sollten das jetzt auch tun. Und die Konzerne oder großen Mittelständler, die Defizite haben, die sollten darüber nachdenken, das eben in so einem Corporate Venturing Funnel in Kooperation mit Startups aufzubauen. Und wenn sie da keinen Funnel haben, mit Leuten wie uns eben an diesen Strategien gemeinsam arbeiten.
Du hattest gerade auch noch mal über diese glorreiche Zeit gesprochen, der Gründerinnen und Gründer aus dem deutschen Silicon Valley sozusagen, und hast gesagt, wir können ja auch noch mal über die Wertesysteme sprechen, die sie damals hatten. Du hast nämlich auch ganz besondere Werte und transportierst die auch. Transparenz gehört da zum Beispiel dazu, Teamarbeit, Nachhaltigkeit, Engagement, Innovationsgeist. Was steckt da für dich dahinter? Was würdest du sagen, sind Werte, die du transportieren möchtest, die wir aber auch brauchen in Zukunft?
Ja, gucken wir mal auf die Politik, was ich ja ungern mache. Aber wenn wir sagen, wir müssen das Land jetzt drehen, dann bräuchten wir da an der Stelle einen Leader, der eigentlich die gleichen Eigenschaften hat wie ein Manager oder ein Unternehmer, der jetzt gerade irgendwie ein Unternehmen saniert. Und da ist halt Transparenz sehr wichtig. Also du musst als Unternehmer immer eine Vision haben und sagen, das ist der Status quo, da möchte ich gerne hin. Und das kannst du im positiven wie im negativen Sinn so sehen. Und wenn du diese Vision hast, dann solltest du sie eben auch transparent machen. Und ich bin halt der Meinung, du kriegst Leute und Mannschaften nur hinter dich, wenn du sie engmaschig und regelmäßig über deine Fortschritte zu deiner Vision abholst und sie auf diese Reise halt mitnimmst. Also ich glaube einfach, modernes Leadership ist, dass man eben auch in den Teams diskutiert, ist der Weg der richtige. Aber wenn man sich dann irgendwie verständigt hat, dann sollte man sehr transparent und engmaschig die Leute mitnehmen, dass die dann auch sehen, wir erreichen Stück für Stück unser Ziel. Und das ist so das, was mir in der Politik halt so im Moment fehlt, dass jede Woche oder auch in dieser ganzen Corona-Zeit sich jeden Tag irgendwas geändert hat, die Strategien, die Richtung, und irgendwann machen die Leute dann eben halt zu. Und dadurch entsteht halt auch so eine schlechte Stimmung im Land. Und mein Ding wäre einfach, wir haben hier in dem Gründerland Deutschland alles, was wir brauchen. Wir müssen jetzt die Leute zueinander führen, die einzelnen Stakeholder sozusagen bündeln, müssen dann eine Strategie entwickeln und müssen die einzelnen Stakeholder in diese Strategie dann sehr transparent mitnehmen. Und dann, glaube ich, haben wir das Potenzial und die Möglichkeiten, auch wieder auf wachstumsreiche Jahre zu kommen. Aber wenn wir uns immer sozusagen in unserem eigenen situativen Problem suhlen und wälzen, dann werden wir aus dieser Stimmung einfach nicht rauskommen.
Wir kommen am Ende zu dem Faktor Mensch. Scheint dir auch besonders wichtig zu sein. Du hattest es am Anfang schon mal erwähnt in unserem Podcast und du selbst moderierst ja auch einen Podcast, ein Podcast-Special unter dem Titel Personality Matters von Business Punk. Also sprich, der Faktor Mensch wird auch in Zukunft wichtig sein. Gerade auch beim Thema Leadership hast du es ja auch nochmal angesprochen.
Ja, total. Also es geht nur um Menschen und Menschen folgen Menschen und Menschen entwickeln Ideen und Menschen geben auch politische Wege vor. Also für mich ist eben das zentrale Thema ist der Mensch, und von da aus sozusagen entwickelt sich alles über Netzwerke, auch über Innovationen. Und wir müssen die Menschen und die Interessen der Menschen, die müssen wir jetzt einfach kanalisieren und in eine sinnvolle, vernünftige, planbare und dann vor allem nachvollziehbare Richtung bringen.
Bist du optimistisch eigentlich, was die nächsten 5 Jahre angeht, was die ganze Startup-Szene, die Gründerszene betrifft in Deutschland?
Ja, also eigentlich ja, bin ich, aber mir fällt es zunehmend schwer, weil ich ja nicht nur in diesem Startup-Ökosystem drin bin. Ich sehe, also ich war gestern hier in Berlin auf zwei Events. Also ich habe da 10, 15, 20 richtig, richtig gute Teams gesehen aus unterschiedlichen Clustern, die gerade im Fundraising sind. Also da sind wirklich Game-Changing-Modelle. Also ich sage auch mal, die IP ist nicht weggelaufen. Wir haben super Universitäten, auch hier irgendwie in Deutschland. Das geht schon irgendwie alles. Aber ich gucke natürlich auch Nachrichten. Ich verfolge auch politische Entwicklung. Ich bin ja auch bei der FDP da im Wirtschaftsforum und bin so an diesem politischen Alltag dadurch ein bisschen näher dran. Und sehe natürlich auch die Schwierigkeiten, die wir da an den Stellen einfach im Land haben. Ich glaube aber, dass es geht und dass das Potenzial, das wir sozusagen in der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg haben, das ist ja auch nicht weggelaufen. Also wir müssen halt nur möglicherweise hier und da mal Wertesysteme korrigieren. Also wir müssen einfach mit viel, viel Engagement aus dieser Wohlstandshaltung raus, weil der Wohlstand, den wir in den letzten Jahrzehnten hier erarbeitet haben, der schmilzt halt langsam ab und der schmilzt zusehends ab. Und deswegen auch mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung ist da echt jetzt Bedarf, was zu tun, weswegen ich ja auch dafür werbe, sozusagen, lasst uns diese Asset-Klasse Startups eben aufbauen. Das ist so das eine Ding. Das zweite, wir müssen für Entrepreneurship und Unternehmertum dringend werben. Wir haben 30.000 Nachfolgeregelungen jedes Jahr. Und da müssen eben auch junge, innovative Leute rein. Und ein Thema, mit dem ich mich jetzt im Moment auch intensiver beschäftige, ist, du musst ja, wenn du gründungsbereit bist und sagst, ich habe Bock und ich habe den Mut und ich will Verantwortung übernehmen und ich gehe all in, muss ja nicht jeder irgendwie ein Startup gründen, sondern wir können ja auch gucken, was hast du eigentlich für Ideen und wie passen dann deine Ideen zu welchen Unternehmen eigentlich? Und da ist in dem ganzen Feld Nachfolgeregelung auch nochmal ein Riesenpotenzial, weil die alle überhaupt niemanden finden, der auch mittlere und große Unternehmen übernehmen möchte, weil dieses ganze Thema Verantwortung, Gestalten, Mut haben, Engagement zeigen, ist für mich in meiner Wahrnehmung so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Und ich habe auch so das Gefühl, dass insbesondere nach Corona man zunehmend auch über Staatsverantwortung diskutiert. Also ich höre halt ganz viele, die überall irgendwelche Zuschüsse und Förderprogramme und hier kriege ich einen Zuschuss und da. Also das Bild muss sich wieder ein bisschen verschieben, halt Richtung Eigenverantwortung, glaube ich.
Das ist auf jeden Fall ein starkes Statement nochmal zum Abschluss unserer Folge, Carsten. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast, die Learnings, die wir mitnehmen durften. Du sagst, das Potenzial ist da, wir müssen nur das Wertesystem korrigieren. Carsten, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier beim PLC-Podcast.
Ja, sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielleicht sozusagen demnächst noch einmal, weil ich glaube, es wäre auch mal hilfreich, dass wir so die Themen, die wir jetzt hatten, auch in der praktischen Umsetzung vielleicht noch mal beleuchten. Aber hat mir große Freude gemacht. Lieben Dank.
Es geht immer mehr noch in die Tiefe. Das ist ganz, ganz klar. Aber am besten für alle, die jetzt so richtig angetriggert sind, sich mit diesen ganzen Themen, die du angesprochen hast, auseinanderzusetzen. Hast du vielleicht einen Tipp, wo wir weiterführende Informationen bekommen, wo wir uns noch weiter mit dir auch connecten können?
Ja, schreibt mir auf LinkedIn, guckt auf carstenpuschmann.de vorbei. Ich baue gerade eine neue Website, auch komplexer, weil ich jetzt es schaffen möchte, um alle Themen in eine Seite zu bekommen. Also ab Anfang Oktober sind wir auch da online und ansonsten auf den gängigen Social-Media-Kanälen.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Carsten Puschmann, hier beim PLC-Podcast. Danke, dass du da gewesen bist.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.